Liebe Gemeinde, wie geht es euch mit diesem Feiertag? Es ist ein ganz besonderer Feiertag. Können wir überhaupt Feiertag sagen? Wir feiern, dass jemand gelitten hat. Und ich untertreibe, wenn ich nur sage, gelitten hat, dass er misshandelt und gefoltert wurde und schließlich gestorben ist wie ein Verbrecher. Wie geht es euch mit diesem Feiertag? Wir denken heute an das Leiden und den Tod unseres Herrn am Kreuz. Viele Christen und in besonderer Weise auch hier an der Costa Blanca haben sich in dieser Karwoche Zeit genommen, zum Teil mit Fasten und Gebet, dieses Thema zu begleiten. Sie wollen dieses Geschehen neu begreifen und auf sich einwirken lassen. Warum? Eigentlich, sagt Gottes Wort, es gibt nur einen einzigen Grund, damit wir wieder dankbar darüber werden. Und so lautet mein Thema heute: verhüllte Herrlichkeit, das Lamm Gottes. Ich möchte zunächst einige Verse aus dem Johannesevangelium mit euch lesen. Verse, die meisten von euch auswendig kennen, nur, dass wir sie eigentlich immer in der Weihnachtszeit lesen. Und so lässt sich die Krippe vom Kreuz nicht trennen. Verhüllte Herrlichkeit. Schon damals, dieses Kind in der Krippe. Man hatte den König erwartet mit einem goldenen Schnuller, sozusagen. Im Haus des Königs, in festlichen Gewändern, aber in einer Krippe, wo es stank nach Kuhmist und Esel und Schaf. Und die ersten Gäste rochen nicht besser. Es waren die Hirten. Es war der Abschaum der Gesellschaft. Verhüllte Herrlichkeit. Der erste Vers, den finden wir im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Liebe Gemeinde, diese Verse, sie klingen vertraut und wir merken, Weihnachten ist noch gar nicht so lange her. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Für manche klingt es so, als wäre das so eine Art Plan B gewesen, so eine Art Notfallplan, wie wir ihn am Ostermontag brauchen werden, möglicherweise. Denn wenn es regnet, ganz am Ende werde ich kurz auf die Ansagen eingehen, dann werden wir uns wohl kaum am Salzsee treffen. Dann greift Plan B. Aber das Johannesevangelium macht klar, und das zieht sich wie ein roter Faden im Wahnsinne des Wortes durch die Heilige Schrift, dass es nicht ein Notfallplan war, sondern vor Anbeginn der Welt war das Wort bei Gott und Gott war das Wort in seiner ganzen Fülle. Mit ihm dieser Plan, die Menschen zu erlösen. Ab Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Für mich sind das ganz kostbare Worte. Diejenigen sind eingeladen am Tisch des Herrn an diesem besonderen Karfreitag. Diejenigen sind willkommen, hier am Abendmahl teilzunehmen, gleichgültig, ob ihr zum ersten Mal hier seid, zu Gast oder schon immer irgendwie zu dieser Gemeinde gehört. Das Entscheidende ist nicht die Permanenz, sondern hat dir Gott die Macht gegeben, ein Kind Gottes zu werden? Bist du ein Kind Gottes geworden? Ist es so gewesen, dass du begriffen hast, diese verhüllte Herrlichkeit ist Herrlichkeit auf den zweiten Blick. Diese Herrlichkeit gibt mir neues Leben. Diese Herrlichkeit gibt mir Kraft und Macht und das Recht, mich ein Kind Gottes zu nennen, wenn ich mein Leben in seine Hand lege. Ein letzter Vers aus dem Johannesevangelium. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Gemeinde, von welcher Herrlichkeit spricht Johannes hier? Johannes, er war der, der 3,5 Jahre in der Nähe Christi war. Nicht zufällig, sondern hier steckt eine tiefe Symbolik dahinter. Johannes, er überliefert nicht alle Wunder, die Jesus getan hat, sondern nur 7. 7 herrliche Wunder. Spricht er von dieser Herrlichkeit? Was ist mit der Herrlichkeit am Karfreitag? Was ist davon übergeblieben? Als er bei dieser Hochzeit in Kana war und es zu dieser peinlichen Situation kam, der Wein ging aus. Und sie kannten diesen Mann aus Nazareth noch nicht so gut. Und sie hörten, wie seine Mutter sagt, was er euch sagt, das tut. In Klammern, und wenn es noch so absurd klingt. Und Jesus sagt, nehmt die Krüge, die dort stehen, füllt sie mit Wasser und bringt sie her. Und es wurde aus dem Wasser Wein. Hervorragender Wein. Damit kann die Qualität hier an der Costa Blanca wohl kaum mithalten. Und das will schon was heißen. So dass der Kellermeister sagt, wie bist du denn drauf? Zum Bräutigam nämlich. Jeder weiß, man gibt zuerst den guten Wein. Und dann, wenn es die Leute nicht mehr merken, den schlechteren. Da kannst du eine Mark sparen. Und was machst du? Oder spricht Johannes von der Herrlichkeit, als er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, als er dabei war, und das ist noch nicht so lange her, vor diesem Karfreitag, vielleicht nur ein paar Wochen, wie dort der Lazarus, der schon tot war und den sie alle mochten, der irgendwie zum erweiterten Jüngerkreis gehörte, und er starb. Und Jesus blieb nicht dabei. Er kam zu spät, dachten die Jünger. Doch Jesus hatte seinen eigenen herrlichen Zeitplan. Und als der Leichnam schon roch, sprach Jesus die herrlichen Worte, Lazarus, komm heraus. Und alle dachten, was macht der Mann? Du kannst dich doch nicht in so einer Situation, wo die Geschwister am Trauern sind, lustig machen darüber. Komm heraus, der Mann ist tot und man riecht es. Und Lazarus kommt heraus. Meint Johannes diese Herrlichkeit? Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, wie geht es dir mit diesem Feiertag? wo wir an das Leiden und Sterben Jesu denken. Wir lesen, die Jünger, sie liefen alle weg, als man Jesus verhaftet hatte. Jesus fragte die Römer und die Tempelwache, die unter Waffen dort in den Garten Gethsemane kamen, um ihn zu suchen, wen sucht ihr? Und als sie sagten, wir suchen Jesus von Nazareth, dann sagte er, ich bin's. Wenn ihr mich sucht, dann lasst die anderen gehen. Und sie gingen, vielmehr sie liefen, nämlich weg. Und manche, zum Beispiel Petrus, verfolgten das Geschehen aus der Ferne. Was blieb von dieser Herrlichkeit? Liebe Schwester, lieber Bruder, warum folgst du dem Heiland nach? Denkst du an die großen Momente in deinem Leben, wo du seine Herrlichkeit erlebt hast, wo dein Herz ausgefüllt wurde von seinem Frieden, wo du erlebt hast, wie er dich aus der Notsituation herausgeholt hat, wo du seine Kraftwirkung in besonderer Weise erfahren hast, durch Trost, vielleicht durch Heilung? Sind das die Momente der Herrlichkeit, an die du denkst, wenn du an die Herrlichkeit Christi denkst? Wir haben häufig Leute, die die Costa Blanca so ein bisschen abreiten, möchte ich mal sagen, abreisen natürlich, und auf der Suche sind nach der Stelle, wo sie bleiben. Ganz häufig erlebe ich dann, dass sie mir dann, nachdem man sich ein bisschen kennengelernt hat, sagen, naja, hier unten der Süden, viel schöner ist es weiter oben. Da ist es grüner, die Gegend um Denia herum, die Berge dort. Ich gebe diesen Leuten meistens recht. Als ich vor über 20 Jahren hier an die Costa Blanca kam, kannte ich auch nur diese Gegend dort, Denia, Calpe, Moreira. Und als ich hier runterkam, dachte ich, hier ist aber alles so trocken und so braun und so flach. Und erlebte, die Schönheit dieser Gegend sieht man auf den zweiten Blick. Man muss etwas genauer hingucken. Wenn man hier runterkommt, sind es nicht die Berge, die einen begeistern mit ihrer Majestät und Größe. Es ist der zweite Blick, vielleicht das Klima, das man erst auf den zweiten Blick verspürt. Es braucht ein bisschen Zeit, um das kennenzulernen und schätzen zu lernen. Manche brauchen ein bisschen Zeit, dieses Kreuz zu sehen und zu erkennen, welche Herrlichkeit dahinter steht. Paulus spricht davon. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth: Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott der Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Merken wir, Paulus hat es auch schon erlebt. Das Kreuz, es sieht nicht herrlich aus. Und manche von euch denken an die Diskussion, die doch auch ein bisschen nach Spanien durch die Presse ging, wo in Deutschland man darüber nachdachte, dass das Kruzifix, dass das Kreuz in öffentlichen Räumen doch eigentlich nur stört. Wer will es sehen? Es gibt einige Hochschulen in Deutschland, wo in der theologischen Fakultät gelehrt wird, dass wir Gottes Wort entmythologisieren müssen. Und das Kreuz gehört dazu. Wer will ein attraktives Glaubensevangelium predigen mit einem Kreuz? Einem Leidenden, einem Sterbenden? Paulus schreibt an die Gemeinde, an die Hebräer: Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt ward, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Darum ist der Karfreitag für viele ein schwieriger Festtag, denn die Herrlichkeit ist verhüllt. Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder war so vieles verhüllt, wo er den Schleier wegnehmen musste, noch an diesem Donnerstagabend, wo er sich plötzlich hinkniet, die Ärmel hochstreift und beginnt, den Jüngern die Füße zu waschen. Was tust du, Herr? Du wäschst mir nicht die Füße, du bist mein Rabbi. Und Jesus sagt: Und ob? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut, wie ich euch getan habe. Und die Jünger begriffen, dass es Herrlichkeit auf den zweiten Blick. Die Vorbereitungen für dieses Osterfest, sie beanspruchen unsere Gedanken oft mehr als der eigentliche Inhalt von der verhüllten Herrlichkeit. Ich möchte noch einen Text aus dem Buch Jesaja lesen. Und er will uns helfen, uns auf das Abendmahl auszurichten und das Wesentliche dieses Festes zu erkennen. Nein, Jesaja wusste nichts von einem Osterhasen. Und er wäre nie auf den Gedanken gekommen, von Ostereiern zu sprechen. Im Zentrum dieser 700 Jahre vor Christus geschehenen Prophezeiung steht das Lamm Gottes, das sein Leben für uns gab.
Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn seine Vollmächtige wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürren Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerz und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld auf. Er wurde mit Hilfe misshandelt, aber er trug es, ohne zu glauben. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles Schweigen, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber bedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein dankbares Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht Ziel sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr: Man kann mit den Taten meiner Kenntnis verbunden. Durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. All ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen. Und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und tat für die Schuldigen an.
Diese Worte aus dem Buch Jesaja, sie wurden gut 800 Jahre bevor Jesus geboren wurde, geschrieben. Wir Christen sehen darin einen ganz eindeutigen Hinweis auf das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz. Teile dieses Textes werden häufig im Neuen Testament zitiert. Die Juden, die tun sich schwer mit der Auslegung dieser Worte. Einige sagen, der Prophet spricht hier von sich selbst. Andere meinen, er redet über das Leiden Israels. Doch weder die eine noch die andere Auslegung passt. Durch diesen Text haben schon viele Menschen den Weg zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Der erste, das war der Finanzminister aus Äthiopien. Wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte. Er war unterwegs in seine Heimat auf dem Rückweg von Jerusalem. Er fragte nach Gott, er suchte ihn. Und in Jerusalem hatte er sich eine Schriftrolle gekauft mit dem Buch Jesaja. Und während dieser langen Reise las er in dieser Rolle. Er war genau an dieser Stelle angekommen, als Philippus sich zu ihm gesellte und die beiden kommen ins Gespräch. Und dieser Mann aus Äthiopien fragt, sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Und Philippus führt ihn zum Glauben an Jesus Christus und macht ihm klar, das ist der leidende Knecht. Und das hat den Finanzminister einfach umgehauen, dass ein anderer für seine Schuld stirbt, um ihn mit Gott zu versöhnen. Er hat nicht lange gezögert, dieses Angebot anzunehmen. Davon spricht Jesaja in seiner Prophetie und beleuchtet das Geschehen am Kreuz aus mehreren Perspektiven. Zuerst zeigt er, wie Jesus verlassen und verachtet seinen Leidensweg geht. Dann, als würde er den Scheinwerfer etwas senken auf den Menschen Jesus und senken auf die Menschen, für die Jesus stirbt. Und schließlich richtet er den Blick auf den Allmächtigen, auf Gott, der hinter diesem Geschehen steht und das grausame Handeln der Menschen in seinen Rettungsplan einbaut. Jesus, von ihm heißt es, da war nichts Herrliches. Er war der Allerverachteteste. Er war weder schön noch stattlich, hat Ulla gelesen. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten ihn und hätten am liebsten weggeguckt. Hören wir das gerne? Was macht das mit uns, wenn so von Jesus geredet wird? Wenn ich an meinen Herrn denke, dann denke ich, und das gebe ich zu, dann denke ich an eine andere Herrlichkeit. Dann denke ich daran, wie er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Dann denke ich daran, wie er mich erwartet dort in der neuen Welt in Herrlichkeit. Doch dieser Blick aufs Kreuz, er macht klar, auch das war Teil seiner Herrlichkeit. Dieses Erlösungswerk, mit dem wir Menschen mitunter so wenig anfangen können, weil es so martialisch klingt, weil wir dafür nicht bezahlen können. Wir müssen es als Geschenk annehmen. Dieser Anblick, die Bibel sagt uns kaum etwas darüber, wie Jesus ausgesehen hat. Wie er aber aussah, als er am Kreuz ging, das können wir uns gut ausmalen. Die Soldaten, sie hatten ihn grausam zugerichtet. Manche sind gestorben unter dieser Geißelung. Da wurde nicht eine Lederpeitsche verwendet, sondern in diese Lederpeitsche waren Knochenteile, die spitz waren, oder spitze Steine eingeflochten. Und sie haben das Fleisch aufgerissen bis auf die Knochen. Manche haben allein die Geißelung nicht überlebt. Die Römer waren gehalten, nicht zu stark zuzuschlagen, denn die eigentliche Show sollte ja am Kreuz stattfinden. Im Gerichtssaal haben sie ihm sein Gesicht verdeckt und dann auf ihn eingeschlagen. Rate mal, wer dich gerade geschlagen hat. Das Gesicht war dadurch total verschwollen und entstellt. Da war nichts Schönes mehr zu sehen. Wo bleibt deine Herrlichkeit? Und dann ließ ihn Pilatus zum Kreuz bringen. Und er brach zusammen unter diesem Längsbalken, vielmehr unter dem Querbalken, wahrscheinlich war es der Querbalken. Simon von Kyrene, der zufällig zuguckte, er wurde gezwungen, dieses Stück Holz an seiner Stelle bis nach Golgatha zu tragen. Das war der körperliche Schmerz. Ich bin überzeugt, Jesus, er war genauso schmerzempfindlich wie ich und du. Bei mir ist das nicht so viel. Aber da gibt es neben dem körperlichen Schmerz noch die andere Seite. Da gibt es den Spott und den Hohn seiner Feinde. Bist du Gottes Sohn, so steig doch herab vom Kreuz, spotteten die ganz Frommen, die Pharisäer. Und dann sagten sie, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und ohne dass sie es ahnten, haben sie mit diesen Worten genau ins Schwarze getroffen. Jesus litt und starb, um anderen zu helfen. Darum konnte er sich selbst nicht helfen. Das hat Jesaja in seiner Prophetie schon geschaut. Er sagt, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlittet, die wir verdient haben. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie treffend beschreibt Jesaja die Menschen. Ohne Gott haben sie die Orientierung total verloren. 800 Jahre vor Christus, inzwischen 2800 Jahre ist das her. Was hat sich geändert? Merken wir es? Wenn wir in den Medien genau hingucken, dann entdecken wir eine neue Suche nach Sinn und nach bleibenden Werten. Unsere Gesellschaft merkt, vieles, was überliefert ist, muss angepasst werden. Vieles wird einfach gedankenlos über Bord geworfen. Und zurück bleibt nichts. Die Menschen haben ihre Orientierung verloren. Jeder schaut nur noch auf seinen eigenen Weg, er ist auf seinen Vorteil bedacht. Spendenaffären, Skandale und Korruptionsaffären der letzten Jahre zeigen uns deutlich die Auswirkungen davon, nicht wahr? Das Gebot, Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, es wird mit Füßen getreten. Nur das, was Erfolg verspricht, zählt. Und merken wir, wie Jesaja den Fokus auf uns Menschen schwenkt? Wir sind der Grund für das Leiden und Sterben, für den Tod von Jesus am Kreuz. Unsere Übertretungen und Schuld sind der Grund dafür, dass er starb. Es wurde in der Geschichte oft darüber diskutiert, wer für den Tod Jesu eigentlich die letzte Verantwortung trägt. War es Pilatus der das Urteil aussprach? Oder waren es die Geistlichen seiner Zeit, die hohen Priester und Pharisäer, die von Pilatus dieses Urteil verlangten? Oder gar das gesamte jüdische Volk? Dein Blut komme über uns und unsere Kinder? Und welche Mitschuld trifft eigentlich die Jünger? Einige von ihnen hatten ihn verraten, ein anderer hat ihn verleugnet und alle waren geflohen. Die ganze Diskussion wird überflüssig, wenn man diesen Text betrachtet. Schuld am Tod Jesu, daran lässt Jesaja keinen Zweifel. Schuld am Tod Jesu sind wir. Jeder von uns hat seinen Teil dazu beigetragen. Wegen unserer Schuld wurde er gequält. Achten wir einmal auf den Kontrast in den Worten Jesajas. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Merken wir, wie Jesaja sich Mühe gibt und sogar das Bild von Gesundheit und Krankheit hernimmt, um klarzumachen, welchen geistlichen Zusammenhang es hier gibt? Darum zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste vor den Blicken der Menschen schützte. Durch diesen Vorhang durfte einmal im Jahr der Hohepriester gehen. Der Hohepriester, er trug an seinem Fuß einen langen Strick, eine Schnur. Denn man hatte Angst. Was würde geschehen, wenn der Hohepriester vor den allmächtigen Gott in die Heiligkeit des Gottes Israel tritt? Und es ihm geht wie manchem vor ihm, die nicht rein waren? Wie würde es werden, wenn er tot umfällt? Wie kriegt man ihn raus aus dem Allerheiligsten? Niemand durfte hinein. Darum diese Schnur. Man hätte ihn, wenn er sich lange nicht bewegt hätte, herausgezogen. Der heilige Gott, dieser Vorhang, er zerriss. Von oben bis unten. Und Jesaja machte 800 Jahre vorher schon klar, es wird die Zeit kommen, dann wird der Weg frei sein. Und Menschen in ihrer Sündhaftigkeit werden sagen können, Vater unser, der du bist im Himmel. Gottes Handeln bleibt ein Stück weit unbegreiflich. Viele Theologen und Pfarrer lehnen es ab, an einen Gott zu glauben, der seinen Sohn leiden und sterben lässt. Ja, die Geschichte mit dem Kreuz ist in der Tat eine harte Nuss. Paulus sagt, die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis für die Juden, für die religiösen Menschen und eine Torheit für die anderen. Die Juden, sie wollten durch eigene Leistung vor Gott bestehen. Für die Griechen, also für die Aufgeklärten, für die philosophisch Gebildeten, ist es eine Torheit. Nur denen, die an ihn glauben, ist es eine echte Kraft Gottes. Für uns ist das Kreuz der einzige Weg, der einzige Ausweg aus der Sackgasse von Schuld, von Hass, von Bitterkeit. Das Kreuz ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, Gottes Gerechtigkeit zu erfahren und seine Liebe zu den Menschen zu erleben und so Versöhnung zu erleben. Der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Nein, Jesaja wusste es, Karfreitag war keine Panne, das war nicht der Plan B, es war nicht das Scheitern des guten Menschen. Es war von Gott so gewollt. Paulus erklärt das Geschehen von Karfreitag und Ostern so, er sagt, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Und so möchte ich zum Abendmahl überleiten. Denn da ist noch etwas. Das Kreuz. Das Kreuz war nicht das Ende der Geschichte. Das prophetische Wort von Jesaja blickt noch über den Tod hinaus. So sagt Jesaja, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen hingab, wird er wieder zum Leben erweckt werden. Darum werden wir am Ostersonntag feiern. Und dieses Kreuz, was jetzt verhüllt wird, das werden wir schmücken mit Blüten, die ihr mitbringen dürft. Und wir werden eine reiche Auswahl hier am Eingang verteilen. Und jeder von euch, er darf nach vorne kommen und eine dieser Blüten an dieses Kreuz stecken. Als Zeugnis dafür, er lebt. Und weil er lebt, werde ich mit ihm leben. Merken wir, warum diese Herrlichkeit im Moment noch verhüllt ist? Erst wenn die Blüten am Kreuz sind, werden wir diese Herrlichkeit bei diesem Kreuz auch im wahren Sinne des Wortes sehen. Verhüllte Herrlichkeit. Johannes, er sieht diesen Mann aus Nazareth und er war der Erste, der sagte, schaut hin. Das ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Das hat damals niemand begriffen. Das Lamm Gottes, die Schuld der Welt trägt. Durch seine Wunden sind wir geheilt, schreibt Jesaja. Wovon geheilt? Nein, wir alle werden vermutlich nicht an Schönheit sterben, sondern weil wir krank geworden sind und weil unser Körper irgendwann aufgibt. Aber wir werden leben, weil Jesus von den Toten auferstand. Wir sind geheilt, weil die Krankheit der Sünde, die ist heil geworden. Sie ist von jetzt auf gleich, in dem Moment, wo wir anerkennen, dass er für mich gestorben ist, in dem Moment tritt Heilung ein. In dem Moment wirkt diese Medizin sofort, ganz plötzlich. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Liebe Schwester, lieber Gottesdienstbesucher, wie geht es dir mit diesem Feiertag? Habe ich am Anfang gefragt und so schließe ich ab. Ist es gelungen, über diesen Text von Johannes und dem Text von Jesaja diese verhüllte Herrlichkeit, diese Herrlichkeit auf den zweiten Blick zu erkennen? So möchte ich einladen, an den Tisch des Herrn zu treten. Lass uns einen Moment Stille halten. Ich möchte für Brot und Wein danken. Dann wollen wir gemeinsam beten, wie der Herr uns gelehrt hat. In diesen Momenten der Stille dürfen wir aus der Tiefe des Herzens zu unserem Herrn kommen und neu vor ihm treten und sagen, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist. Lass uns stehen dazu, wo es möglich ist.